SWR 2 Impuls.
Mit Christine Langer. Hallo zu einer Ausgabe von 1000 Antworten. Heute beantworten wir Ihre Fragen rund ums Träumen. Warum träumen wir manchmal so verrückte Sachen? Und wie hängt das, was wir träumen, damit zusammen, was wir tagsüber erleben? Warum träumen wir überhaupt? Und warum erinnern wir uns an manche Träume und an andere nicht? Wie kann ich Träume lenken? Oder was hilft gegen Albträume? Was sagen Sie mir und wie werde ich wiederkehrende Albträume los? Die Fragen beantwortet der Traumforscher Professor Michael Schredl. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Forschung rund ums Träumen. Absoluter Experte also, wenn es ums Träumen geht. SWR 2 Impuls, 1000 Antworten mit Christine Langer. Und mit dem Traumforscher Michael Schredl. Hallo, Herr Schredl.
Hallo.
Herr Schredl, was war denn einer Ihrer verrücktesten Träume, an den Sie sich erinnern?
Verrückte Träume gibt es viele natürlich, aber einer, der mich sehr beschäftigt hat, da habe ich in Notwehr, weil die Person im Traum, ein Mann, hat meinen Bruder angegriffen und den habe ich mit einem kurzen Heizungsrohr den Schädel eingeschlagen.
Oh je, das ist ja mal gleich richtig brutal.
Ja, es kommt in den Träumen vor, ist auch ein ganz guter Einstieg, wenn man dann über den Zusammenhang zwischen Wach und Träumen reden, weil die Träume neigen zur Übertreibung. Das heißt, häufig sind sie einfach so dramatisierte Versionen von Dingen, die wir tagsüber kennen.
Und woher kommt dann so ein Traum? Also wir können jetzt hier ja keine individuelle Traumdeutung auch machen nachher von den Anrufern, aber es gibt ja auch so ein paar häufige Traummuster. Woher kommt jetzt dann so ein Traum, wie Sie sagen, wo es dann doch schon recht brutal ist?
Mein Traum jetzt zum Beispiel, da wird halt einfach die Angst um jemand anders dargestellt. Was mache ich, wenn tatsächlich jemand anders bedroht ist? Und so eine Angst und Befürchtung wird dann eben als Drama ausgespielt im Traum. Das heißt, der Traum macht jetzt nicht so, ich überlege, ach, wenn das passieren würde und so weiter. Der überlegt nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass es eben wie ein guter Actionfilm tatsächlich rangeht. Ich kann mal ein anderes Beispiel nehmen, was ja auch häufig berichtet wird, sind Prüfungsträume. Also man sitzt noch mal im Abitur und kann die Sachen nicht. Und viele fragen sich natürlich, warum träume ich von so einem Abitur, was schon Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. Und wenn man sich dann anschaut, was das Grundmuster des Traums ist, dann kann man einfach sehen, aha, da geht es darum, dass andere meine Leistung bewerten. Das heißt also, so ein Prüfungstraum spiegelt die Angst wider. Der andere könnte denken, ich bin vielleicht nicht so gut, wie ich gern sein wollte und denkt vielleicht negativ über mich. Und schwuppdiwupp hat man so einen Prüfungstraum.
Okay, und das ist dann aber doch auch was mich dann jetzt in meinem Alltag tatsächlich dann gerade beschäftigt. Und dann habe ich sozusagen so eine Art Flashback in meine Prüfungszeit in der Schule.
Das Grundmuster wird wiederholt. Das heißt, man denkt irgendwie, was denkt jetzt der Chef über den Bericht, den ich abgegeben habe? Und dann kommt eben die Angst hoch, naja, er könnte denken, vielleicht ist es doch nicht so gut. Also vielleicht ist der Bericht durchgefallen. Und dann ist man sofort bei dem gleichen Thema. Was ist denn eine intensive Prüfungssituation, wo man richtig Angst kriegt? Und das ist zum Beispiel die Matheprüfung im Abitur.
Jetzt sagen wir ja auch oft, Träumen ist für uns Menschen sehr wichtig. Warum ist das denn so?
Ob es wichtig ist oder nicht, das wissen wir gar nicht, weil jeder Mensch jede Nacht träumt. Ob es wichtig ist oder nicht, das Gehirn als biologische Maschine ist ja während des Schlafes nicht abgeschaltet. Es ist anders aktiviert als während des Wachzustands, hat auch andere Aufgaben als im Wachzustand, aber ist nicht abgeschaltet, wie das Herz ja auch die ganze Nacht durchschlägt. Und zusätzlich eben zu dieser biologischen Aktivität ist eben auch das Bewusstsein, also dieses subjektive Erleben. Ich definiere Träume als subjektives Erleben während des Schlafes. Das ist auch immer vorhanden. Das heißt also, Träumen ist immer vorhanden, es gehört zu einer gesunden Funktion des menschlichen Gehirns dazu.
Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir was verarbeiten dadurch.
Das ist die große Frage. Natürlich überlegt man sich, warum hat die Natur das eingerichtet, dass wir eben nachts auch dieses subjektive Erleben haben. Die ganz Kritischen sagen, nee, die Natur hat sich nicht die Mühe gemacht, dieses subjektive Erleben, was ja während des Tages ja auch immer vorhanden ist, nachts abzuschalten. Das heißt, es läuft einfach sozusagen auf Ruhemodus einfach weiter und macht halt, was es will. Und es gibt die anderen Leute, die sagen, naja, vielleicht macht es doch Sinn, wenn wir tagsüber die Dinge, die uns beschäftigen, nochmal durchgehen. Ich finde den Vergleich oder der doch Vergleich ganz interessant mit dem Spielen von Kindern. Da ist es ja so, dass es keinen direkten Sinn und Zweck hat, das Spielen, aber es trainiert die Fähigkeiten. Und das ist so eine Idee, die auch auf die Träume übertragen werden könnte. Das heißt, man spielt verrückte Sachen durch, nicht um irgendwas zu erreichen, sondern um seine Fähigkeiten im Umgang mit Situationen, anderen Menschen und Schwierigkeiten zu üben.
SWR 2 Impuls, 1000 Antworten heute zum Thema Träumen, zusammen mit dem Traumforscher Michael Schredl. Und ein Thema beim Träumen, das ist oft, und Fragen kommen dazu oft, ist das Klarträumen. Herr Schredl, was genau sind denn Klarträume? Vielleicht klären wir das zu Beginn nochmal kurz.
Klarträume, im Englischen auch als Lucid Dreams, also luzide Träume, werden als Träume definiert, in denen man während des Traums weiß, dass man träumt. Also man hat praktisch die ganz normale Traumwelt, wie man sie kennt, weil im normalen Traum denkt man ja, dass man wach ist. Das ist das, was man erlebt, genauso real ist wie im Wachzustand. Und bei diesen Klarträumen kommt dieses Bewusstsein dazu, dass man träumt. Und die geübten Klarträumer, die können dann tatsächlich sagen, okay, wenn es ein Traum ist, dann kann ich jetzt auch mal hochspringen und wegfliegen. Oder was anderes machen oder Sport üben oder Albträume bewältigen, einfach Spaß haben. Und deshalb ist es auch sehr, gerade bei den jungen Leuten, sehr populär, weil man da so ein bisschen sein eigenes Bewusstsein testen und austesten kann, was da alles möglich ist. Und ich empfehle das auch, weil es viel besser ist, als irgendwelche Drogen oder andere Sachen zu nehmen, weil man da überhaupt keinen Kater hat, wenn man morgens aufwacht.
Und wie viele Leute können sowas, so der Anteil an Menschen, die klarträumen können?
Nach unseren Studien ist so, dass 50% einer repräsentativen Studie in Deutschland schon einmal, mindestens einmal so einen Klartraum hatten, also einen einzigen in ihrem ganzen Leben, weil die Gruppe, die häufiger Klarträume hat, also die, wir sagen dazu auch natürlichen Klarträumer, die sind relativ selten. Also es ist bestimmt weniger als 5%, die häufiger solche Klarträume haben und dann eben auch diese Erlebnisse machen können. Aber wir wissen, dass es Möglichkeiten gibt zu üben und diese Klartraumhäufigkeit zu erhöhen.
Ja, guten Tag. Ja, also ich träume recht häufig und kann mich auch gut erinnern an meine Träume. Und meine Frage wäre, weil ich vielleicht höchstens einmal im Monat einen Traum habe, der dann in einen luziden Traum übergeht, ob man das besser trainieren, Sie hatten das gerade angesprochen schon, ob man das trainieren kann, dass das etwas länger anhält. Meistens wache ich sehr schnell dann auch auf, weil ja das Bewusstsein dann eintritt. Aber schön wäre das, wenn man das üben könnte. Und welche Hilfsmittel wären da?
Sie wollen einfach ein bisschen länger noch in Ihrem Traum unterwegs sein, sozusagen, Herr Sato.
Ja, Herr Schredl, weil das total faszinierend ist.
Herr Schredl, was kann man da tun? Kann man da was machen?
Zunächst mal von dem Beobachtenphänomen ist es tatsächlich so, dass wir wissen, dass die meisten Klarträume eben auch kurz vor dem Erwachen auftreten können, weil da prinzipiell erstmal die Gehirnaktivität, also das Gehirn aktiver wird. Weil es tatsächlich so ist, damit man dieses zusätzliche Bewusstsein hat, dass man träumt, muss das Gehirn ein bisschen aktiver sein. Das heißt, die Übergangsphase fördert es tatsächlich. Jetzt möchte man natürlich nicht nur das Bewusstsein haben und dann sofort aufwachen. Ich kann mich an meinen ersten Klartraum, trainierten Klartraum erinnern. Da habe ich mich so drüber gefreut, dass ich sofort aufgewacht bin. Das heißt, da hat man tatsächlich zwei Dinge miteinander zu verknüpfen. Und das auch bei dem Thema, was der Herr Sato angesprochen hat, ist es tatsächlich so, dass es darum geht, das Bewusstsein zu trainieren, um es früher im Traum zu erlangen. Und die Idee oder die Technik, die man am meisten einsetzt, weil sie am leichtesten einsetzbar ist, aber auch Training verlangt, sind die sogenannten Realitätschecks. Man fragt sich 5 bis 10 Mal über den Tag verteilt, träume ich oder bin ich wach? Kontrolliert dann kurz die Umgebung, die man sieht, ob sie den physikalischen Gesetzen der Wachrealität entspricht. Und kommt im Wachzustand auch immer zum Schluss, dass man wach ist. Also es geht hier nicht darum, die Realität zu hinterfragen, sondern diese Übung dient dazu, dass man im Traum sich die Frage regelmäßig stellt. Und wenn man die Frage sich früher im Traum stellt und plötzlich merkt, okay, ich kann ja höher hüpfen oder ich kann dies oder jenes machen, was im Wachzustand nicht möglich ist, dann kommt man früher auf den Gedanken, dass es ein Traum ist. Dadurch wird der Traum, der luzide Traum auch länger. Weil das ist tatsächlich was, was viele berichten, gerade am Anfang, dass die luziden Träume zunächst sehr kurz ist. Das heißt, da braucht es noch ein bisschen Training, um da tiefer in dieses Fragen, ob ist es ein Traum oder bin ich wach, hineinzukommen.
Okay, damit man einfach früher das im Traum selber feststellt. Vielleicht, ne? Stellen Sie sich öfter am Tag jetzt die Frage, träume ich oder bin ich wach?
Ja, nur gut. Wenn ich dann schon bei Bewusstsein bin, dann träume ich ja nicht mehr. Das ist die Herausforderung.
Die Grundidee ist es tatsächlich ganz zufällig über den Tag verteilt, 5 bis 10 Mal zu fragen. Wenn Sie das regelmäßig tagsüber machen, dann fängt Ihr Traumbewusstsein auch an, diese Frage zu stellen und dann wird es interessant. Aber es ist je nach Vorerfahrung, ich denke, dass Sie viel eine gute Traumerinnerung haben und auch schon luzide Träume haben, denke ich, dass es in 2, 3, 4 Wochen bei regelmäßigen Üben, dass Sie anfangen, häufiger im Traum, sich früher die Frage zu stellen, träume ich oder bin ich wach, und dann eher auf die Idee kommen.
Ja, schönen guten Tag. Was mich interessiert ist, mir passiert es sehr oft, dass ich dann in den Träumen, ich träume also sehr intensiv und sehr detailgetreu, dass ich immer wieder mich in Landschaften befinde, die sehr weitläufig, hügelig sind. Ich kann sie geografisch nicht zuordnen. Sie sind sehr grün, aber sie sind oftmals vom Erscheinungsbild identisch zu einem früheren Traum. Und im Traum selber versuche ich rauszukriegen, wo befinde ich mich gerade. Ich meine es auch manchmal zuordnen zu können, irgendwo in Deutschland, aber die Landschaften wiederholen sich sehr oft, die Handlungen sind dann aber eine andere. Und es ist mir sehr faszinierend, dass ich, weil ich auch durch die Landschaft dann durchreise, mit Auto, zu Fuß oder mit dem Zug. Aber es sind ähnliche Landschaften, hügelig, Mittelgebirgslandschaften, aber ich kann es nicht genau zuordnen. Und das finde ich eigentlich sehr spannend.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie eigentlich wissen, woher das kommt, dass Sie von diesen Landschaften träumen, oder?
Richtig, woher? Warum kommen diese ähnlichen Landschaften immer wieder vor, die ich eigentlich gar nicht identifizieren kann? Sie ähneln so in der Mittelgebirgslandschaft zwischen Stuttgart und Hildesheim, sage ich mal, wenn man mit dem Zug auch durchfährt. Ich weiß nicht so oft mit dem Zug, aber warum träumt man immer wieder ähnliche Landschaften, die ich aber nicht zuordnen kann?
Zunächst mal, was sehr interessant ist, also meine Vermutung ist, dass tatsächlich, also zunächst mal vielleicht ganz allgemein, was wir gut wissen, ist, dass Träume die Dinge, die wir tagsüber erleben, aufgreifen können. Und was manchmal in diesem Kontext vergessen wird, ist, dass Träume auch kreativ sind. Das heißt, die können Erfahrungen, die man hat, zum Beispiel mit Mittelgebirgslandschaften, zu einer neuen Erfahrung zu kondensieren. Und die Idee dabei ist, warum der Traum das macht, ist, damit bestimmte Gefühle beim Träumen erzeugt werden. Es ist eben ein Unterschied, als wenn ich durch so eine Mittelgebirgslandschaft reise oder da herumlaufe oder durch eine Wüste oder durch eine Großstadt. Das heißt also, für den Traum ist diese Landschaft, die da erzeugt wird, der hat nicht die Absicht, die als Erinnerung, ich war mal irgendwann da gewesen und deshalb kommt es im Traum vor, sondern die Idee des Traums ist, diese Landschaft zu generieren. Und ich fand es auch sehr schön, wie er es beschrieben hat, dass der Traum auch das Träumen, das ermöglicht, das auch wirklich detailgetreu darzustellen. Also nicht so, ich bin irgendwo, sondern es ist eine greifbare, reale, so wie im Wachzustand erlebte Landschaft. Aber der Sinn des Traums oder der Hintergedanke des Traums ist, dass ein bestimmter Gefühlszustand beim Träumen erzeugt wird. Weil eben, wie gesagt, das Laufen durch eine Mittelgebirgslandschaft oder Reisen ist eben, fühlt sich möglicherweise, also jetzt von meiner eigenen Vorstellung würde ich sagen, das ist eher was Angenehmes, als wenn man jetzt durch eine lautstarke, dicht besiedelte Stadt fährt oder durch eine Wüste geht. Das heißt, es ist einfach ein Gefühl, Grundgefühl, was der Traum durch die Landschaft, durch die Wahl der Landschaftsbilder darstellt.
Wandern Sie vielleicht gerne?
Ja. Das kommt noch mit dazu. Ich bin ein sehr begeisterter Wanderer und ich liebe auch diese grünen Landschaften. Mhm. Also ich nehme die auch bewusst dann wahr. Wobei dann die Handlungen in dieser Landschaft, die können dann teilweise schon auch konfliktreich sein mit Verzögerungen, verpasster Termin, liegen gebliebenes Auto. Also es sind dann auch Konflikte dann in dieser Landschaft drin. Also es ist ja nicht so, dass ich da nur einfach durchreise, sondern da ist dann auch schon mal sind auch problembehaftete Situationen damit dabei.
Klar, also kann man sehr schön sehen, dass der Traum durch die Wahl der Landschaft hat er praktisch so ein positives Grundgefühl, was aber natürlich nicht heißt, dass im wirklichen Leben auch bei einem positiven Grundgefühl natürlich noch einiges an Konflikten, die der Traum eben auch aufgreift, mit reinkommen. Das ist eine schöne Mischung zwischen dem Positiven, was einem Spaß macht und was einem so das Gefühl gibt, sich wohlzufühlen, und dann den alltäglichen Konflikten, die eben auch in den Traum hineingehen.
Also die meisten meiner Träume sind so, dass ich sie leicht als Träume erkenne, wenn ich aufwache. Sie sind etwas blasser, ungenauer. Aber ich habe gelegentlich Träume, die sind so intensiv, dass nach dem Aufwachen ich zu tun habe, zu unterscheiden, ist jetzt, was da vor mir liegt, der Traum, oder war das, was ich gerade erlebt habe, war das Wirklichkeit? Also das dauert ein paar Minuten, bis mir klar ist, ja, das war der Traum, und das andere, und das wahre Leben fängt jetzt an.
Womit hat sowas zu tun?
Das ist kein Problem, aber ich finde es interessant.
Womit hat sowas zu tun, Herr Schredl? Also hat das mit einer bestimmten Schlafphase zu tun, in der man aufwacht, oder woran liegt sowas
denn? Zunächst mal ist es tatsächlich so, dass während des Träumens jeder Mensch denkt, dass er wach ist. Und es ist tatsächlich, zeigen die Studien, dass kleine Kinder es lernen müssen, dass wenn sie aufwachen, das, was sie vorher als Wachzustand erlebt haben, dass das ein Traum ist, in der Regel deshalb, weil sie eben merken, okay, ich habe da in meinem Schlafzimmer ist kein Elefant. Das heißt also, aufgrund des Inhalts wird auch entschieden, ob das, was vorher gewesen ist, ein Traum war oder nicht. Und wenn man das mit der Zeit lernt, dann merkt man, aha, diese bizarren oder ungewöhnlichen Dinge sind, aus denen ich gerade aufgewacht bin, sind Träume. Wenn die Träume aber sehr realistisch sind, das heißt also, wenn Themen geträumt werden, die auch im Wachzustand passieren können, oder auch es gibt manchmal Personen, die träumen, dass sie aufwachen und im Bett liegen, aber träumen, dass sie aufwachen, nicht wirklich aufwachen, und dann denken sie, jetzt bin ich wach. Und dann hat man praktisch tatsächlich das Problem, wenn das Gehirn dann tatsächlich vom Schlafzustand auf den Wachzustand umschaltet, diese vorher ja als Wachrealität wahrgenommene Wirklichkeit dann tatsächlich im Nachhinein als Traum zu bewerten. Und das kann tatsächlich davon abhängen, wie schnell man aufwacht, wie schnell das Gehirn vom Schlafzustand auf den Wachzustand umschaltet und dann sagen kann, okay, das, was ich gerade sehr realistisch erlebt habe, das war kein Wacherlebnis, sondern das war ein Traumerlebnis.
Genau, kann man so ein bisschen so sagen, also je realistischer der Traum, desto schwerer kann man es unterscheiden, ne?
Genau, desto länger braucht man, und dann braucht man praktisch einen ganz wachen Kopf, der sagt, okay, das war zwar sehr realistisch, aber ich liege im Bett und bin aufgewacht, okay, das war ein Traum. Aber es ist tatsächlich eine aktive Bewertung, die im Nachhinein stattfindet, weil, und das vergessen viele, dass während des Traums ist der Traum einfach real. Und was Sie auch berichtet haben, dass die meisten Träume eher so ein bisschen schwächer sind von der Wahrnehmung her, das hat nichts mit dem Traum selber zu tun, sondern da sieht man schon, dass der Erinnerungsprozess einsetzt, weil die Träume eben im Wachzustand nicht so gut erinnert werden können wie Wacherlebnisse.
SWR 2 Impuls, 1000 Antworten zum Thema Träumen, zusammen mit Professor Michael Schredl, dem Traumforscher aus Mannheim.
Guten Tag zusammen. Genau, ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass ich mir im Traum Sachen vorstellen kann oder auch eine ganze Stadt was, die so gar nicht existiert oder die so gar nicht im wahren Leben irgendwo existiert eben. Also komplett aus meinem Kopf raus.
Also etwas, das man noch nie erlebt hat, noch nie gesehen hat, und dann träumt man davon. Herr Schredl, woher kommt sowas?
Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Viele denken ja, dass Träume hauptsächlich Bilder aufgreifen, die aus dem Wachleben stammen, und vergessen natürlich, dass der Mensch oder das menschliche Bewusstsein natürlich die Fähigkeit zur Kreativität hat. Die Stadt, die erwähnt wurde vom Hörer, erinnert mich natürlich an den Film Inception. Da haben sie auch Städte konstruiert. Also da ist einfach der menschliche Geist ist kreativ. Man kennt es zum Beispiel auch von Musikern, also von Paul McCartney zum Beispiel wird gesagt, dass er die Melodie Yesterday geträumt hat. Das heißt, der menschliche Geist ist kreativ, und das natürlich nicht nur im Wachzustand, sondern auch im Traum. Und wenn man dann verstehen will, warum hat das nächtliche Bewusstsein diese Stadt gebaut, stellt man sich einfach die Frage, was will mir der Traum damit sagen? Habe ich mich in der Stadt wohlgefühlt? War es ein tolles Gefühl, eine Stadt kreiert zu haben? Also habe ich es gewusst, dass es eine neue Stadt ist? Oder war das eine unheimliche Stadt? Das heißt, der Traum, wie ein guter Filmregisseur, versucht Bilder hervorzuziehen, entweder aus der Vergangenheit, aus dem eigenen Gedächtnis oder neu geschaffene Bilder, um bestimmte Gefühle beim Traum-Ich zu erzeugen, damit so die Bühne gesetzt wird. Das heißt also, damit praktisch eine gewisse Handlung dann eintreten kann und die Gefühle des Traum-Ichs eingestimmt werden. Und das ist so ein typisches Beispiel, was wir vorhin auch hatten bei dem Mittelgebirge. Das war ja eine sehr positive Landschaft, dass der Traum diese Bilder auswählt, um bestimmte Gefühle zu erzeugen.
Kann das denn sein, Herr Schredl, dass wenn ich besonders kreativ träume, so nenne ich es jetzt mal, dass das auch so ein Zeichen für mich ist, dass ich da vielleicht in meinem Alltag irgendwie meine Kreativität nicht ausleben kann? Oder hat das mit sowas eher nichts zu tun?
Es ist eher umgekehrt. Also wir wissen, dass die kreativen Leute auch kreativere Träume haben.
Okay, ah ja, interessant. Wir haben die nächste Anruferin.
Hallo. Ja, ich wollte mal fragen, wie das ist, wenn man bewusstlos ist und dann aufwacht. Da habe ich nämlich immer eigentlich meine allerschönsten Träume und bin immer ganz traurig, wenn mich dann jemand zurückholt. Mir ist das gerade letzte Woche passiert, da hatte ich ein Virus mir eingefangen, bin 9-mal hintereinander dann bewusstlos geworden, habe mir auch ein bisschen wehgetan, aber eigentlich finde ich den Zustand trotzdem immer wunderschön. Wollte wissen, ob das auch Träumen ist oder eigentlich ein anderer Zustand.
Das ist eine Frage der Definition. Ich hatte es vorhin kurz mal erwähnt. Letztendlich ist so, das Gehirn ist ja auch in der Phase, wo sie bewusstlos sind, nicht abgeschaltet. Und der Begriff bewusstlos ist letztendlich auch nicht ganz optimal gewählt, weil das Bewusstsein ist auch nicht abgeschaltet. Genauso wie Sie es berichten. Die meisten ist so, wenn sie zum Beispiel Narkose gemacht haben oder aus einem anderen Grund bewusstlos in Anführungsstrichen gewesen sind, dass sie dann nach dem Aufwachen nichts erinnern. Aber wir wissen ganz genau, dass Personen auch selbst, wenn sie aus einem langen Koma erwachen, dass sie subjektive Erlebnisse da haben. Und es ist natürlich eine schöne Sache, auch wenn man, gerade besonders, wenn man in diesem Zustand schöne Erlebnisse hat. Aber trotzdem würde ich das nicht empfehlen, diesen Weg zu wählen, um diese schönen Erlebnisse zu haben. Ich sage ja, dass auch schöne Träume durchaus eine Relevanz haben fürs Wachleben. Nämlich, wenn man fähig ist im Traum, ob das jetzt ein normaler Nachttraum ist oder subjektives Erleben während einer sogenannten Bewusstlosigkeit, haben diese Träume natürlich die Idee, zu sagen, aha, ich bin fähig, solche schönen Gefühle zu erleben. Also könnte ich mir die Frage stellen, was könnte ich denn im Wachzustand machen, um in diese Richtung dieser schönen Gefühle mehr zu gehen? Also nicht sozusagen zu sagen, ich will diese Träume haben, sondern die Träume sagen mir, schöne Gefühle sind möglich. Kümmere dich darum, dass diese auch mehr im Wachleben werden.
Also sozusagen aus dem Traum was mitnehmen ins echte Leben dann.
Hallo. Also, mein Mann und ich, wir sind beide über 80 Jahre alt und mein Mann hat mindestens 3-mal die Woche fürchterliche Träume. Er weiß, dass ich anrufe. Er kämpft mit Schwertern und was nicht allem. Und er bäumt sich im Bett auf und kommt dann zu mir rüber und schlägt. Und wenn ich ihn dann schüttel, er weiß nichts.
Okay, er greift sie schon fast an im Bett sozusagen, so klingt das jetzt gerade, Frau Hake. Und er kann sich danach an nichts erinnern.
An nichts.
Mhm. Mhm. Herr Schredl, ist das gleich ein Zeichen für einen schlechten Traum oder was steckt da vielleicht dahinter?
Da können verschiedene Sachen dahinter stecken. Die Frage ist zunächst mal, zu welcher Nachtzeit tritt es denn auf? Eher am Anfang der Nacht oder eher am Ende der Nacht?
Nee, so nach Mitternacht.
Also eher früher in der Nacht.
Ja.
Es kommt davon, wann Sie ins Bett gehen.
So gegen 11 gehen wir schon.
Ah, okay. Also es ist relativ früh in der Nacht. Das ist wahrscheinlich was mit dem... Also es gibt verschiedene Phänomene, die mit nächtlichem Bewegen zu tun haben. Das eine ist verwandt mit dem Schlafwandeln. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon berichtet, das Gehirn steht nie still. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche angstmachenden Gedanken da sind, kann es sein, dass bei Personen, die da eine Veranlagung dazu haben, dass sie anfangen dann da zu agieren und denken, so wie Sie es beschreiben, er denkt, es muss gekämpft werden und er kennt sie gar nicht, dass sie seine Frau sind, sondern er denkt, es sind der Feind und muss sie bearbeiten, dass er eben sich selber schützt. Und wenn er aufwacht, ist es dann ganz weg, weil diese Schlafgedanken dann eben vergessen werden.
Ja, so ist es.
Genau, und das ist ein Thema, dieses Schlafwandeln. Ich weiß nicht, ob Ihr Mann da schon eine Veranlagung dazu hat, als junger Mann schon. oder als Kind.
Aber oder war das nicht? Es ist eigentlich, wir sind von der Pfalz in eine kleine Wohnung altengerecht nach Wiesbaden gezogen. Aha. Derzeit ist es.
Ah, okay. Das heißt, da gibt es anscheinend, weil wir wissen, dass es eine Veranlagung und Stressfaktoren da eine Rolle spielen. Die Grundidee wäre zunächst mal, wenn man da, der erste, was ich empfehle, ist praktisch so ein bisschen was Entspannendes vor dem Zu-Bett-Gehen zu machen. Also einfach so ein bisschen den Körper physiologisch von der Entspannungsniveau her ein bisschen runterfahren. Wenn da sich keine großen Effekte zeigen, dann denke ich, dass es durchaus Sinn machen könnte, sich auch mal in einem Schlaflabor untersuchen zu lassen. Also wir zum Beispiel in Mannheim haben so ein spezielles Schlaflabor, wo wir einfach wissen wollen, was passiert da im Schlaf, warum kommt es zu diesen Bewegungen, weil es gibt spezifische Schlafstörungen, die mit eben dem Bewegen zusammenhängen. Das gibt Beinbewegungen, die Atmung kann unregelmäßig sein. Und wenn man da einen guten Check-up hat und weiß, wie der Schlaf physiologisch aussieht, kann man auch dann klare Behandlungsvorschläge geben. Aber der erste Schritt wäre meiner Meinung nach einfach zu sagen, 10 bis 15 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen irgendwas, was einen sehr gut entspannt zu machen und dann zu prüfen, ob dann die Häufigkeit dieser nächtlichen Episoden abnimmt.
Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Man hat eben, also wie der Kunde gesagt, Cognac trinken.
Cognac trinken, ja gut.
Nein, das, halt, zurück. Also ein Cognac trinken ist ganz schlecht. Leider, obwohl der Cognac gut schmeckt und auch einen entspannenden Effekt hat, ist tatsächlich so, dass Alkohol einen relativ starken Effekt auf den Schlaf und die Verteilung der Schlafphasen hat.
Ist es so?
Tatsächlich, ja, es ist kein. Also wir wissen, dass Alkohol ein bisschen einschlaffördernd wirkt, aber den Schlaf unruhiger gestalten kann. Das heißt also, da ist besser die warme Milch als der Cognac.
Oder ein leckerer Tee. Herr Schredl, was macht man denn eigentlich bei Albträumen? Und wie ist das zum Beispiel bei Kindern? Kinder haben ja häufig Albträume. Man sagt ja auch, das ist bei denen relativ normal, weil die da das Erlebte verarbeiten. Und dafür sind die Albträume aber offenbar oft nicht so schlimm wie bei Erwachsenen. Kann man das so sagen? Und ist das tatsächlich relativ normal, dass Kinder Albträume haben?
Ja und nein. Sagen wir so, auf die Fragen, die Sie gestellt haben. Also Albträume ist was jeder Mensch in der Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter schon mal erlebt hat. Also die meisten Menschen hatten schon mal Albträume. Wir unterscheiden dann die gelegentlichen Albträume, die bei Kindern tatsächlich häufiger sind. Und es liegt daran, dass das Grundgefühl oder das Grundthema des Albtraums ist ja Hilflosigkeit. Gerade was den Umgang mit Ängsten angeht. Und das ist was die Kinder im Laufe ihrer psychischen Entwicklung lernen. Nämlich, wenn ich Angst habe, nicht Mama, Mama zu rufen, was eben kleine Kinder machen und für kleine Kinder auch sinnvoll ist. Aber mit zunehmendem Alter ist es so, zu lernen, okay, ich habe Angst, was mache ich denn jetzt? Und das ist genau das, der Albtraum ist praktisch wieder diese emotional übersteigerte Version, ich habe jetzt Angst und im Albtraum hat man halt so viel Angst, dass man aufwacht, also praktisch versucht, die komplette Situation zu vermeiden durch Aufwachen. Wenn das Kind im Wachzustand dann lernt, okay, Angst haben ist unangenehm, aber wenn ich Angst habe, dann weiß ich, dann hole ich meinen Freund oder mache dies oder jenes, dann nehmen diese gelegentlichen Albträume auch ab. Das heißt also, deshalb haben Kinder mehr gelegentliche Albträume als Erwachsene. Aber wir unterscheiden noch eine Gruppe mit häufigen Albträumen. Das sind praktisch Personen, die auch so eine Veranlagung zu haben. Das sind besonders sensible, kreative Personen. Bei Kindern und Erwachsenen ungefähr 5% in der Bevölkerung, die mit häufigeren Albträumen zu tun haben. Und bei denen macht es auch tatsächlich Sinn, aktiv mit den Albträumen zu arbeiten. Also wirklich so eine Albtraumtherapie oder Intervention oder eine Technik zum Umgang mit Albträumen zu lehren, damit sie eben mit dieser negativen Seite ihrer sonst positiven Veranlagung, weil kreativ und sensibel und so, das hat ja viele positive Seiten, dass sie mit diesem negativen Aspekt besser zurechtkommen. Und es funktioniert auch relativ einfach. Also es ist was man selbst anwenden kann. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, es geht praktisch darum, Albträume positiv zu Ende zu denken. Und den Personen klingt es besonders gut, weil sie auch eine gute Vorstellungskraft haben. Also im Wachzustand, in der Wachvorstellung, sich vorstellen, aha, ich habe ein unangenehmes, da läuft ein riesiges Monster hinter mir her. Weglaufen ist eine schlechte Strategie, was könnte ich sonst machen? Umdrehen, starke Helfer dabei. Das heißt, aktiv mit diesen Bildern zu arbeiten, fertig zu denken. Und wenn man das regelmäßig macht, dann verändern sich die Albträume, weil das Traum-Ich, also das, die Person, die den Traum im Traum erlebt, auch anfängt plötzlich, okay, weglaufen habe ich jetzt gemerkt, ist nichts, also mache ich was anderes.
Okay,
das heißt also, man kann Albträume recht gut angehen, wenn man aktiv sich mit den Ängsten beschäftigt und sich überlegt, wie kann ich diese Angst bewältigen.
Okay.
Ja, hallo. Ja, ich hätte gern gewusst, wenn ich also morgens aufwache und ich merke, oh, ich habe ja was geträumt, das hat mich sehr bewegt. Was war denn das? Und ich, manchmal kriege ich ein Stückchen mit, aber es ärgert mich eigentlich, dass ich nicht mehr mitbekomme. Gibt's da einen Trick oder wie kann man sich verhalten, dass man sich besser an die Träume erinnert? Mhm.
Sehr interessante Frage. Zunächst mal, um die andere Seite klar zu machen, ist es schon gut, dass die Natur so eingerichtet hat, dass wir uns an Träume nicht so gut erinnern können wie an Wacherlebnisse. Wenn man sich da genauso gut erinnern könnte, dann wird es ein riesen Durcheinander geben. Der zweite Aspekt ist, dass beim Aufwachen das Gehirn umschalten muss. Das Gehirn hat während des Schlafes bestimmte Aufgaben, auch was das Bewusstsein angeht, da werden Gedächtnisinhalte abgespeichert und bearbeitet und damit man eben Vokabeln nochmal besser drauf hat, wenn man danach nach dem Lernen geschlafen hat. Und bei diesem Umschalten ist es natürlich so, dass die Inhalte, die während des Schlafes passiert sind, relativ leicht verloren gehen. Und der beste Trick dabei ist, sobald man aufwacht, diese Inhalte zu wiederholen. Das heißt also, wenn Sie so einen kleinen Fetzen haben, einfach den nochmal durchgehen. Ah, ich habe geträumt, dass die und die Person vorgekommen ist. Weil wenn man diesen Ansatz hat, dann ist es so, dass der Traum im Aufwachprozess nicht so leicht verloren geht und dann kann man ihn nachher besser erinnern. Aber es erfordert ein bisschen Übung, weil natürlich, klar, wenn man am Aufwachen ist, ist nicht der erste Gedanke, ich muss den Traum wiederholen, sondern ist erstmal, wo bin ich und was steht alles an. Aber durch dieses Üben, ich sage dazu immer, wie ein Gedicht auswendig lernen. Also wenn man Traumfetzen hat, die ihn einfach gedanklich während des Aufwachprozesses zu wiederholen. Und durch Übung wird es tatsächlich die Traumerinnerung besser. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich schreibe schon seit über 35 Jahren Träume auf und habe so gut wie jeden Morgen eine Traumerinnerung.
Herr Schredl, ist dann sowas wie so ein Traumtagebuch zu führen? Noch ganz kurz als letzte Frage. Ist das dann so ein Tipp? Also wenn man aufwacht, gleich vielleicht aufschreiben, an was man sich noch erinnert.
Das Führen vom Traumtagebuch verbessert natürlich die Einstellung, weil man prinzipiell das Bewusstsein weiß, aha, das Interesse für Träume ist da und es ist ein wichtiger Faktor, der auch die Traumerinnerung verbessern kann, ja.
Ja, das war's schon wieder mit unserer Sendung zum Thema Träume und all Ihren Fragen. Vielen Dank für all Ihre Anrufe und die Fragen. SWR 2 Impuls, 1000 Antworten. Wenn Sie noch mehr zum Träumen wissen wollen, Michael Schredl hat darüber auch ein Buch geschrieben, das heißt Träume, unser nächtliches Kopfkino. Zurzeit ist es leider nicht lieferbar, aber wird gerade produziert und ist dann Ende November wieder lieferbar. Vielen, vielen Dank, Herr Schredl. Schön, dass Sie dabei waren.
Bitte.